Ja, ich grüße einem jeden ganz herzlich, auch zu diesem ersten Abend unserer Bibelwoche. Bruder Thomas Jettel ist in unserer Mitte. Wir sind dem Herrn dankbar, dass er es ermöglicht hat, dass er unter uns sein darf. Und uns wird diese Woche ein Thema beschäftigen. Und zwar geht es um die Zukunft, was auf uns noch kommen wird. Wir sprechen sehr, sehr oft über das, was der Herr schon getan für uns hat, über das Erlösungswerk, über seine Taten, über sein Wesen sprechen wir viel oft, sehr oft. Aber die Bibel spricht uns auch, spricht über die zukünftigen Dinge. Und wir wollen in dieser Woche, und auch wenn man es so sagen darf, einen Blick nach vorne werfen. Das wichtigste Ereignis, worauf wir warten in der Zukunft, ist das Kommen unseres Heilandes. Und ich denke, uns sollte jedes Mal erinnern diese Worte, die wir an der Wand hier haben, wo Jesus verheißen hat: Sieh, ich komme bald. Ich wollte als Einleitung zu dieser Bibelwoche noch einen Text lesen aus Apostelgeschichte Kapitel 1 von Vers 6. Apostelgeschichte Kapitel 1 von Vers 6. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, sieh, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Ganz kurz nur. Die Jünger beschäftigte eine Frage. Sie wollten so gerne wissen, was alles noch auf sie zukommt und wann das geschieht. Wann sind diese Zeitpunkte? Wie wird der Ablauf sein? Und wenn wir aufrichtig sind, wir Menschen heute im 21. Jahrhundert sind nicht anders. Wir hätten auch so gerne gewusst, den ganzen Ablauf, die Reihenfolge, auch die Zeitpunkte, wann wirklich es geschieht. Aber Jesus sagt ihnen hier etwas, was wichtig nicht nur für die Jünger damals war, auch für uns. Der Vater hat alles festgelegt. Aber die Zeitpunkte, wie er hier sagt, die Zeiten und die Zeitpunkte zu kennen, ist euch nicht gegeben. Und ich denke, einerseits ist es eine Ermutigung, auch nicht Vermutungen festzustellen und sagen, es müsste so oder anders geschehen. Uns ist es nicht gegeben. Und deswegen sollten wir uns nicht damit beschäftigen. Sondern Jesus sagt, es gibt was anderes, was viel wichtiger ist, als jetzt auszurechnen die Zeiten oder vielleicht auch versuchen, ein Schema aufzubauen, Meinungen und demgleichen, sondern ihr habt eine andere Aufgabe. Ihr sollt Zeugen sein. Das ist viel, viel wichtiger, als sich mit diesen Sachen zu beschäftigen. Aber hier in diesem Text steht aber etwas sehr, sehr Deutliches. Jesus kommt wieder. Das ist eine Tatsache, die für alle Christen aller Zeiten die gleiche Wichtigkeit und Bedeutung hat. Wisst ihr, diese Worte, dass Jesus kommt wieder, sie waren damals genauso aktuell wie heute. Auch wenn es nach dieser Rede fast 2000 Jahre vergangen sind. Und wir merken, die Christen damals haben es genauso ernstlich auf sich bezogen und sie warteten schon damals, der Herr wird kommen. Er wird kommen. Wann? Stunde? Tag und Stunde wissen wir nicht. Hat Jesus selber gesagt. Ihr wisst es nicht. Jesus hat auch von seinem Kommen gesprochen. In Johannes Kapitel 14 zum Beispiel. Es gibt viel mehrere, auch in Gleichnissen, aber mir war wichtig noch diese Stelle, wo Jesus spricht in Johannes Kapitel 14. Er sagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Ich komme wieder, sagt Jesus, und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und Vers 4, wohin ich gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Das ist so schön, klingt es hier. Jesus sagt, ihr wisst, wohin ich gehe und ihr kennt auch den Weg. Gott hat es nicht verhüllt. Und das ist das Wichtigste, was wir sollen wissen. Nach 1. Thessalonicher Kapitel 1, Verse 9 und 10 ist eine der Hauptaufgaben nach unserer Bekehrung, sind zwei Dinge da genannt, wozu wir bekehrt sind. Erstens, um zu dienen den lebendigen Gott. Und das Zweite, was ist? Zu warten auf sein Kommen, auf die Erscheinung Jesu Christi. Und ich denke, dass darüber spricht die Bibel so deutlich. Und was kann noch wichtiger sein? Und wir wollen auch in diesen Tagen unsere Blicke auf die Bibel richten. Und was die Bibel deutlich sagt, daran wollen wir festhalten. Da wollen wir uns festklammern. Das sind solche wunderbare Verheißungen, die so viel Freude mit sich bringen. Worüber die Bibel aber schweigt oder worüber sie nicht redet, wollen wir uns bitte hüten und nichts dazu machen, nichts dazu sagen. Auch wenn es so gut passt vielleicht in unser Denkschema. Die Bibel ist und bleibt die höchste Autorität auch über unsere Gedankengänge, über unsere Vorstellungen, auch über die Zukunft. Und möge der Herr Gnade schenken, dass wir jetzt auch in dieser Woche viel aus seinem Wort hören und das beherzigen und daran, damit es uns zum Trost sei und zur Freude in dem Herrn. Der Herr möge uns segnen. Ich wollte noch eins bekannt geben. Wir wollen die Versammlungen jetzt jeden Abend haben. Das heißt, dass in dieser Woche, werden alle Übstunden ausfallen, ob es jetzt Kinderchor ist oder noch was, weil wir jeden Abend uns hier treffen werden. Und die Versammlungen können jeden Abend bis 8:30 sein. Es muss aber nicht sein, sie können auch früher enden. Aber wollen damit rechnen für 1,5 Stunden, aber wenn es früher aus ist, dann ist es früher aus. Aber vielleicht für die Zukunft, wenn jemand plant so oder abgeholt muss werden, wollen damit rechnen, bis zu 1,5 Stunden, bis zu 8:30. Möge der Herr uns in diesem segnen. Und ich dachte, wir nehmen uns noch Zeit zum Gebet. Und wer Freude hat zu beten für diese ganze Woche, damit der Herr sie segnet, der darf es tun. Stehen wir auf dazu.
Ich möchte Sie mit einem Wort begrüßen aus Daniel Kapitel 2, Vers 20. Gepriesen sei der Name Gottes, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und er gibt Erkenntnis den Einsichtigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Es freut mich, dass ich bei Ihnen sein kann diese Woche. Wir haben ein ziemlich heißes Thema vor uns und man hat Zittern, über dieses Thema zu sprechen, weil man weiß, dass sehr viele verschiedene Meinungen existieren. Ich möchte gerne in dieser Woche so vorgehen, dass wir einzelne Bibeltexte betrachten werden. Und ich möchte mit dem Danielbuch beginnen. Ich weiß nicht, wie lange wir jeweils verharren werden bei den einzelnen Texten. Wir wollen uns auch da die Hilfe des Herrn erbitten. Wir können nur über das Thema Endzeit und über das Thema Zukunft und alles, was damit in Verbindung steht, können wir nur Klarheit bekommen, wenn wir die einzelnen Texte der Bibel verstehen. Und deshalb müssen wir hier, ich kann nicht ein fertiges System bringen, sondern wir müssen einzelne Texte, beachten und schauen, was diese Texte bringen und was klar ist, bei dem wollen wir stehen bleiben. Und was noch nicht klar ist, da wollen wir den Herrn bitten, dass er uns später Licht schenkt. Es geht nur so. In Daniel Kapitel 2, in Vers 28 lesen wir, es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart, und er lässt den König Nebukadnezar wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. So steht es bei mir in der Elberfelder Übersetzung. Das hebräische Wort hier steht, was in späteren Zeiten geschehen wird. Vielleicht steht das bei Ihnen so in Ihrer Bibel. Der König Nebukadnezar hatte einen Traum und Gott hat ihm etwas gezeigt, was in späteren Zeiten geschehen wird. Das heißt, er hat ihn einfach in die Zukunft blicken lassen. Das Wort Ende der Tage heißt nicht, in der Bibel heißt nicht die letzten Tage, bevor der Herr Jesus wiederkommt. Nein, es wird einfach ein Blick gegeben in die späteren Zeiten, aber auch bis ans Ende, bis auf das Königreich Jesu Christi. In Daniel Kapitel 2 haben wir von einem Traum, und ich habe hier eine Folie vorbereitet. Es geht hier um einen Traum von einem Standbild, das Nebukadnezar gesehen hat. Wir lesen davon, Vers 31, du, O König, schautest, siehe ein großes Bild, also ein Standbild. Dieses Standbild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war furchtbar. Dieses Bild, sein Haupt war aus feinem Gold, seine Brust, seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Bronze, seine Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber, das Gold zermalmt und sie wurden wie Spreu aus den Sommertennen. Und der Wind führte sie fort und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und füllte die ganze Erde. Das ist der Traum. Vielleicht hier darf ich kurz unterbrechen. Nebukadnezar, wer war denn das? Das war ein König, das war der erste König des Neubabylonischen Reiches. Das Neubabylonische Reich dauerte vom Jahr 605 bis zum Jahre 539 vor Christus. Der letzte König war Belsazar. Er war eigentlich nicht König, er war der Amtsführende, der eigentliche König war außer Landes, den hat er vertreten, der eigentliche König war Nabonidus. Aber von Belsazar lesen wir in Kapitel 5 in Daniel. Also das babylonische Weltreich dauerte etwa 66 Jahre, von 605 bis 539, und wurde dann abgelöst von dem medo-persischen Weltreich. Das dauerte dann 200 Jahre, von 539 bis 333. Das nur, damit wir den Zusammenhang haben. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Text. Das ist der Traum und seine Deutung wollen wir vor dem König ansagen. Du, o König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels die Königsherrschaft, die Macht und die Stärke und die Ehre gegeben hat, und überall, wo Menschenkinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt aus Gold und nach dir wird ein anderes Königreich erstehen. Also es geht hier darum, dass der König, wird jetzt die Deutung gezeigt. Der Herr hat dem Daniel die Deutung des Traumes gesagt, auf wunderbare Weise. Und dieses Standbild besteht aus vier Teilen. Das erste Teil ist das Haupt und dann sagt er, du bist das Haupt. Das heißt, du, o König, du bist der Vertreter dieses Königreiches. Du bist der erste Vertreter, der erste Repräsentant dieses Reiches. Das ist das babylonische Reich. Und ihr habt es hier auf der Landkarte. Es war ein Weltreich. Es erstreckte sich über die ganze Erde. Nun sagen sie, aber das ist doch nicht die ganze Erde. Doch, das ist die ganze Erde. Denn in der damaligen Zeit hat man so gesprochen, dass soweit man blicken konnte, soweit man irgendwie nur die Königreiche kannte, also dieser Ausdruck, die ganze Erde, es erstreckt sich über die ganze Erde, das ist ein relativer Ausdruck, den müssen wir nicht immer im wissenschaftlichen, modernen Sinn auffassen. Es war ein Weltreich. Übrigens, die Karte stimmt nicht ganz, denn er hat auch Ägypten erobert. Das war die berühmte Schlacht von Karkemisch. Ich glaube, es war 605 vor Christus, dort, wo er den Pharao Necho, glaube ich, hat er besiegt und hat dann das ägyptische Reich auch noch eingenommen in mehreren Schlachten. Das ging in Teilen, aber die wichtigste Schlacht war 605 und später dann noch 560 war dann die endgültige Übernahme des ägyptischen Reiches ins babylonische Reich. Also Ägypten gehört auch dazu. Das war das erste Reich. Du bist das Haupt aus Gold. Und dann sagt Daniel weiter, Vers 39, und nach dir wird ein anderes Königreich aufstehen, niedriger als du. Das andere Königreich nach dem babylonischen Königreich, das erfahren wir auch im Danielbuch, in Kapitel 11, wir kommen darauf noch zu sprechen, das war das Medo-Persische Reich. Das Medo-Persische Reich bestand aus den Medern und den Persern. Es waren zwei Völker, die sich hier zusammentaten. Und es war ein mächtiges Reich, aber es war niedriger als Nebukadnezar. Nicht was die Ausdehnung betrifft, wenn ihr seht auf der Landkarte, das ist viel größer, was die Ausdehnung betrifft, aber es, was die Herrschaftsform betrifft. Also das Medo-Persische Reich war ein Reich, wo der König nicht alles sagen hatte. Bei den Babylonern war der König ein absoluter Herrscher. Nur der König bestimmt, und er ist wie ein Diktator. Ja? Aber bei den Medo-Persern, da war der König unter dem Gesetz unterworfen. Das ist eine konstitutionelle Monarchie, wie das in England war. Also der König war dem Gesetz unterworfen, konnte nicht tun, was er wollte, er musste selber das Gesetz erfüllen. Das Gesetz der Meder und Perser konnte nie aufgelöst werden. Wenn ein Gesetz einmal herausgegeben war, musste der König sich dem Gesetz beugen. Das Medo-Persische Reich. Und dann heißt es weiter, und ein anderes, drittes Königreich aus Bronze, das über die ganze Erde herrschen wird. Das ist das dritte, nach dem Medo-Persischen Reich kam das makedonische oder man kann auch sagen griechische Reich, denn Alexander der Große, der sogenannte Große, also Alexander von Makedonien, war ein Grieche. Makedonien sehen Sie auf der Landkarte ganz links von dem grünen Bereich. oder Mazedonien sagen wir auf Deutsch, aber auf Griechisch heißt es Makedonien. Also wenn wir Griechisch das aussprechen, Makedonisch, ansonsten Mazedonisch. Sie können das wählen, was Sie wollen. Also dieses makedonische Reich dauerte von, das war das Reich des Alexanders. Ja? Es dauerte von 333, man kann auch sagen 334, je nachdem, welche Schlacht man als die entscheidende Schlacht annimmt. Aber es gab hier ein paar Schlachten. Eine Schlacht war bei Issos. Da wurde der König Darius, der Meder, der Medo-Perser, persische König, wurde dort empfindlich geschlagen. Und dann gab es noch eine ganz wichtige Schlacht im 331. Jedenfalls wurde dann sukzessive das ganze persische Reich eingenommen von Alexander, ein Riesenreich. Und er hatte dann auch noch vor, nach Nordafrika zu ziehen. Aber zuerst wollte er ganz in den Osten und er wollte noch weiter, aber da hatten seine Soldaten nicht mitgemacht. Die haben gemeutert, sie haben gedacht, jetzt fällt dann irgendwo, jetzt hört die Erde auf und dann stürzen wir alle in den Abgrund. Die haben ja nicht gewusst, wie weit die Erde, die Welt geht. Ja? Und dann wollten sie nicht weiter. Und dann sind sie zurück und er wollte dann weiter nach Nordafrika und den Rest hier auch noch einnehmen, aber Gott hat es nicht zugelassen. Auf dem Höhepunkt seiner Macht ist er gestorben. In Daniel 11, und jetzt müssen wir noch Daniel 11 aufschlagen, ich bitte Sie dazu, oder Sie können auch mitlesen, aber es ist besser, wenn Sie auch in Ihrer Bibel lesen, weil vielleicht haben Sie eine leicht eine andere Übersetzung, dann hilft es Ihnen, den Text zu verstehen. In Daniel 11 ist von diesem König, dem ersten, diesem griechischen König, makedonischen König Alexander, die Rede. Da heißt es am Ende von Vers 2, dass die Perser gegen das Königreich Griechenland kämpfen würden. Das war ja dann auch so. Da wird das Königreich Griechenland buchstäblich erwähnt. Und dann heißt es, ein tapferer König wird aufstehen und er wird mit großer Macht herrschen und nach seinem Gutdünken handeln. Der tapfere König ist der Alexander. Er war tapfer, keine Frage. Er war noch jung und er war mutig und er hat ein Riesenheer gehabt und er hat mit großer Kraft ist er dann von Sieg zu Sieg geschritten. Er hat nie eine Niederlage erlebt. Dieser tapfere König wird aufstehen und er wird mit großer Macht herrschen und nach seinem Gutdünken handeln, sagt das Wort Gottes. Und dann heißt es weiter, jetzt müssen Sie einen Finger in Daniel 2 lassen und einen Finger in Daniel 11. Denn Daniel 2 und Daniel 11 helfen einander. Wenn wir beide Texte vergleichen, dann verstehen wir beide zusammen besser. Ja? Also in Daniel 2, Vers 40, diesen Text habe ich hier und in Daniel 11, wir lesen beide Texte. Also Daniel 2, Vers 40, da haben wir, heißt es weiter, ein viertes Königreich, aber wird stark sein wie Eisen, deshalb, weil das Eisen alles zermalmt und zerschlägt und wie das Eisen das alles zertrümmert, wird es alle jene zermalmen und zertrümmern. In Daniel 11, Vers 4 lesen wir von diesem Alexander, sobald er aufgestanden ist, wird sein Königreich zertrümmert werden. Also das Königreich war nur von sehr kurzer Dauer. Es war sehr groß, es ging alles sehr schnell, aber es war sehr kurz, nur 12 Jahre. Und dieses Königreich wurde dann zertrümmert. Wieso zertrümmert? Nun, Alexander ist auf dem Höhepunkt seiner Macht gestorben, ganz plötzlich an Malaria und seine Kinder, er hatte einen Sohn, der wurde getötet und der andere, der war noch im Mutterleib, der hat immer gewartet, bis er geboren wird und da hat man ihn auch getötet. Denn man wollte nicht, dass seine Nachkommen das Reich bekommen. Wer hat sich gestritten um das Alexanderreich? Seine Feldherren. Seine Feldherren haben sich dann 20 Jahre lang gestritten, über 20 Jahre lang gestritten, wer was bekommt von diesem riesigen Reich. Aber wir lesen das in Daniel 11, steht geschrieben, wir brauchen nur den Text lesen. Daniel 11, Vers 4, und sobald er aufgestanden ist, wird sein Königreich zertrümmert werden und nach den vier Winden des Himmels hin zerteilt werden. Das heißt nach Osten, nach Norden, nach Westen und nach Süden. Genauso geschah es auch. Das Reich wurde zerteilt in vier Teile. Zuerst in fünf, dann in vier. Also zertrümmert und zerteilt, aber nicht für seine Hinterbliebenen, nicht für seine Söhne. Die haben nichts bekommen. Und nicht entsprechend der Macht, mit der er geherrscht hat. Denn sein Königreich wird zerstört und anderen zuteil werden unter Ausschluss von jenen, von den Söhnen. Die Söhne sind ausgeschlossen, aber die Feldherren haben sich das Reich geteilt. Vers 5, und es wird mächtig werden, der König des Südens, das war der ägyptische, der Feldherr, der dort in Ägypten das ägyptische Reich bekommen hat. Ich zeige das gleich auf der Karte. Ptolemäus der Erste hieß er. Der König des Südens wird mächtig werden und einer von seinen Obersten, das war einer von seinen Heerführern, der hieß Seleukus, später hieß der Seleukus der Erste, hat diesen Namen angenommen, der wird über ihn hinaus mächtig werden, also noch mächtiger als der Ptolemäus, und wird herrschen. Und seine Herrschaft wird eine große Herrschaft sein. Da ist die Rede von dem König, später heißt er der König des Nordens. Das wird dann später in Daniel 11 gleich genannt. Aber ich möchte hier zuerst noch etwas zeigen. Bevor ich die Karte zeige, gehen wir jetzt zurück zu Daniel 2. Wir springen zwischen Daniel 11 und Daniel 2 hin und her. Ja? Wir gehen zurück zu Daniel 2, lesen den Text und dann zeige ich euch die Landkarten. In Daniel 2, Daniel spricht weiter über dieses vierte Reich. Und hier, ich bitte Sie sehr aufzupassen, denn hier gehen die Meinungen auseinander und vielleicht sind Sie auch was anderes gewohnt. Aber wir wollen den Text anschauen. Und dass du die Füße und die Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen gesehen hast, das bedeutet, es wird ein geteiltes Königreich sein, aber von der Festigkeit des Eisens wird in ihm sein, weil du Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast und die Zehen der Füße, teils aus Eisen und teils aus Ton, großenteils wird das Königreich stark sein, also der größere Teil des Reiches wird stark sein, und teils wird es zerbrechlich sein, dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, bedeutet, sie werden sich durch Menschensamen mischen, aber aneinander haften werden sie nicht, gleich wie Eisen sich mit Ton nicht vermischt. Hier haben wir zwei Dinge. Das eine ist, dieses vierte Reich ist von Anfang an ein geteiltes Reich. Das wird auch dargestellt durch die zwei Füße dieses Kolosses da, dieses Standbildes. Ja. Zwei Füße heißt geteiltes Reich, von Anfang an. Zweitens, man versucht dieses geteilte Reich durch Hochzeiten zu verbinden. Das haben die Könige immer schon gemacht. Man hat einfach die Tochter von dem einen, dem Sohn des Königs von dem anderen, die Königstochter vom einen, die mit dem Königssohn vom anderen verheiraten wollen. Und auf diese Weise bringt man die zwei Reiche zusammen. Man nennt das Heiratspolitik. Ja? Das haben die Österreicher übrigens auch gemacht. Ich bin ja ein Österreicher. Die haben so ihre Herrschaft vermehrt. Ja? Aber hier war das ein Wunsch von diesem König des Nordens und König des Südens, ihre zwei Reiche zu vereinigen. Nun, was sagt Daniel? Gehen wir wieder zurück zu Daniel 11. Daniel 11, Vers 6, lesen wir in Daniel 11 weiter. Und nach dem Ende von Jahren, also es verläuft eine gewisse Zeit von Jahren, werden sie, nämlich der eine, das war der Ptolemäus, der König von Ägypten, der ägyptische Herrscher, mit Seleukus von Syrien, mit dem anderen, also diese beiden, der König des Südens und der König des Nordens, das waren zwei Reiche. Und die werden jetzt eine Allianz schließen, das heißt eine Verbindung schließen. Und die Tochter des Königs des Südens, die hieß übrigens Bernice, die wird kommen zu dem König des Nordens, um eine Ausgleichung zu machen. Das heißt, das Ziel ist, durch die Hochzeit einen Ausgleich zu schaffen, sodass diese Reiche vereinigt werden. aber sie wird die Macht nicht behalten und er, der König des Nordens, wird nicht bestehen, noch seine Macht, und sie wird dahin gegeben werden, samt ihrem Gefolge und ihrem Vater und dem, der sie gestützt hat, also dem, der ihr geholfen hat zu dieser Machtposition. Also es ist ja der Versuch einer Hochzeit, aber es gelingt nicht, die Reiche zu vereinigen. Es funktioniert nicht. Aus irgendeinem Grunde, die Geschichte hat gezeigt, dass die Hochzeit hatte keine Auswirkung, denn die haben dann nicht mitgemacht, diese Hochzeitsleute. Und es ist nicht da so gegangen, wie ihre Väter sich das dachten. Vers 17 noch einmal. In Vers 17 lesen wir, wenn Sie jetzt schauen, in Daniel 11, Vers 17, und richten wird er, der König des Nordens, das ist jetzt inzwischen schon ein weiterer König, und richten wird er, der König des Nordens, also wieder der Seleukidische im Nordreich, wird er sein Angesicht darauf zu kommen mit der Heeresmacht seines ganzen Reiches, und Schlichtung wird er mit ihm, mit dem König des Südens, zu Wege bringen. Und die Tochter der königlichen Frauen, also die Tochter der Königsmutter, wird er ihm geben. Die hieß übrigens Kleopatra. Also er gibt ihm die Tochter, aber nur um es, das Südreich, das ägyptische Reich, ja, ins Verderben zu stürzen. Der hat einen Trick sich ausgedacht. Ich werde ihm die Tochter geben und so weiter und dann werden wir schauen. Der wollte ihn unterwerfen. Der wollte das ägyptische Reich unterwerfen, der Nordkönig. Aber das wird keinen Bestand haben und es wird ihm nicht gelingen. Schon wieder, zweiter Versuch, ebenfalls misslungen. Weil Kleopatra hat nicht mitgemacht. Aus irgendeinem Grund, die Geschichte ist jetzt nicht wichtig. Für uns ist jetzt mal nur der Bibeltext wichtig. Es ist also hier für uns wichtig, dass wir merken, diese zwei Reiche, dieses geteilte Reich sollte vereinigt werden. Durch Menschensamen will man es mischen, aber sie haften nicht aneinander, so wie Eisen und Ton nicht aneinander haften. Jetzt kommen die Landkarten. Hier haben Sie das Makedonische Reich, das Reich Alexanders von Makedonien, das war, also man nennt es auch das griechische Reich. Ja. Und hier am Tod, bei dem Tod des Alexanders im Jahre 323 begann dann das Reich auseinandergerissen zu werden und die haben sich gestritten. Wer hat sich gestritten? Die folgende fünf Feldherren, Kassander, Lysimachos, Antigonus, Seleukos und Ptolemäus, hier auf Englisch geschrieben. Die haben sich das versucht, jeder einen Teil des Reiches an sich zu reißen. Das war gerade der Stand im Jahre 311, was Sie hier auf der Karte sehen. Da waren es fünf. Im Jahre 301, schauen Sie hier, haben Sie nur noch vier. Das hellgrüne ist Griechenland. Das kleine hellgrüne, das bekam Kassandros. Dann dieses orange, heutige Türkei und Makedonien. Das bekam Lysimachos, hier orange, und zwar für 20 Jahre. Für 20 Jahre hielt dieses zweite Reich hier stand. Dann wurde das aufgesaugt von dem dritten, von dem großen. Das gelbe, das ist das große, das ist das Reich der Seleukiden, das syrische Seleukidenreich. Und in der Bibel heißt der König immer der König des Nordens. Das Gelbe ist das Große, das größte Reich. Der hat das größte Reich von Alexanderreich bekommen, im Jahr 301. Und das Vierte, das ist das Blaue, das ist Ägypten im Süden, das ist das Reich des Ptolemaios, das Reich der Ptolemäer, also der ägyptischen Ptolemäer, und man wird in der Bibel genannt, der König des Südens. Und in Daniel 11, das haben Sie gemerkt, da ist nur die Rede vom König des Nordens und vom König des Südens. Wieso? Weil die anderen zwei, die kleinen, die waren von geringer Bedeutung, die haben nicht lange standgehalten. Das Reich, das Orange, wo heutige Türkei ist, ja, das hat nur 20 Jahre gehalten und das Reich des Kassandros ging dann über in das Antigonidenreich, war aber nie von großer Bedeutung. Dort, wo heute Griechenland ist, das Grüne. Ja. Aber die zwei Großen, Das Nordreich der Seleukiden und das Südreich der Ptolemäer, das sind die zwei, die blieben. Und aus vier wurden zwei. Und deshalb werden in der Bibel nur die zwei genannt. In Daniel 2 heißt es, dass die Nachfolgereich von Alexander war ein geteiltes Reich in zwei Teile, wie zwei Füße. Und in Daniel 11 haben wir auch gelesen, ein geteiltes Reich in zwei Teile. 20 Jahre später schaute das so aus. Im Jahr 281 merken sie, wie die Seleukiden noch größer sich ausdehnten. Allerdings nicht für lange Zeit, denn das Griechische kam dann wieder zurück, da gab es Kämpfe hin und her. Aber das Reich von Lysimachos war ganz aufgeschluckt von den Seleukiden. Das Ptolemäerreich hier im Süden, hier grün gezeichnet, das blieb gleich groß. Aber erst aus vier wurden zwei. Und diese zwei bestanden dann jahrhundertelang. Das Ptolemäerreich und das Seleukidenreich bestanden bis ins erste vorchristliche Jahrhundert. Im Jahre 180 sehen Sie, dass da das Orange ist hier Ägypten, das ist gleich geblieben, aber das Seleukidenreich beginnt zu bröckeln. Im Jahre 180 vor Christus kommt hier die aus dem Osten, das Baktrische Reich und das Reich der Parther, die haben den Seleukiden ziemlich Mühe gemacht und das Seleukidische Reich wurde kleiner. Das sehen Sie hier, das Dunkelbraune ist hier das Seleukidische Reich, das übrig geblieben ist. Und das andere, Pergamon, das Reich der Attaliden, kam hinzu und das kleine Reich der Antigoniden ganz im Norden, das dunkelbraune, ganz dunkelbraune, wo Griechenland ist. Das sehen Sie also, die Verhältnisse wieder geändert, aber im Großen und Ganzen, das Größte blieb immer noch das Seleukidenreich und das Reich des Nordens und das Reich des Südens, das Ägyptenreich, das ägyptische Reich der Ptolemäer. Das heißt, im Großen und Ganzen bleibt durch die Geschichte hindurch bleibt dieses Reich so bestehen. Übrigens, man nennt das auch das griechische Reich. Alexanders Reich war griechisch und das Seleukidenreich nennt man auch griechisch. Ja? Das war nämlich auch vom Wesen her griechisch. Das heißt, die Kultur war die griechische Kultur. Und die Sprache, die war die griechische Sprache. Man hat nämlich diese griechische Sprache, die Alexander verbreiten wollte, die hat sich verbreitet und deshalb nennt man das griechische Reich, ja, das Reich der Seleukiden und auch das Reich der Ptolemäer. Und diese endgültig fiel dann das Reich der Seleukiden im Jahre 63 vor Christus in die Hände der Römer und das Ptolemäerreich fiel auch in die Hände der Römer später. Auch, ich weiß jetzt nicht wann genau, im ersten Jahrhundert vor Christus. Also wenn ich jetzt zurückgehe, wir haben also vier Reiche. Das erste ist das Babylonische Reich. Das zweite, das ist der Brust, dargestellt in der silbernen Brust, das ist das Medo-Persische Reich. Das dritte ist das Makedonische Reich Alexanders, von 333 bis 323 oder 334 bis 323. Und das vierte Reich ist das Reich des Königs des Südens und das Reich des Königs des Nordens, also das zweigeteilte Nachfolgereich Alexanders, auch griechisch. Vielleicht haben Sie schon irgendwelche Auslegungen gehört und gelesen, die traditionelle Auslegung ist so, dass das vierte Reich das Römerreich ist. Kennen Sie das? Das ist eine recht weit verbreitete Deutung, allerdings funktioniert diese Deutung nicht. Warum? Weil das Römische Reich nicht von Anfang an ein geteiltes Reich war. Das Römische Reich war ein einiges Reich, und zwar jahrhundertelang war das Römische Reich ein Einheitsreich, bis erst dann im 5. Jahrhundert nach Christus, dann ist das Weströmische Reich untergegangen und das für eine gewisse Zeit lang, für 80 Jahre, gab es zwei Reiche, das Weströmische und das Oströmische Reich. Dann fiel das Weströmische Reich in die Hände der Goten und im Zuge der Völkerwanderung. 476, glaube ich, war das irgendwie ein Odoaker oder so, da fiel das Römische Reich im Westen ging zugrunde und es blieb dann nur noch das Oströmische Reich und das blieb dann 1000 Jahre bis ins Jahr 1453, als die Türken kamen. Also wir haben also beim Römerreich haben wir nicht ein zweigeteiltes Reich, sondern ein einiges Reich, das sich aber dann verschoben hat vom Westen in den Osten. Also nicht ein zweigeteiltes Reich, passt überhaupt nicht in diese Darstellung hinein. Und es war auch nicht so, dass sie durch Heiratspolitik das Westrom und das Ostrom wieder vereinigen wollten. Überhaupt nicht. Ja. Das passt alles nicht. Daniel 11 erklärt Daniel 2. Das heißt, wir können innerhalb vom Daniel-Buch bleiben und erkennen, also es wird erklärt innerhalb des Buches. Also das muss man beachten. Außerdem bitte sollte man unbedingt beachten, wenn man ein prophetisches Buch studiert, an wem ist es denn geschrieben? Das Danielbuch ist geschrieben an die Israeliten, die zurückgekehrt sind aus der babylonischen Gefangenschaft im Jahre 538 unter Zerubabel und Esra zurückgekommen sind ins Land Judäa und dort haben die jetzt erwartet, dass alle die herrlichen Prophezeiungen, die Hesekiel und Jeremia gegeben hatten von der Rückführung, dass sich die jetzt alle erfüllen werden. Die haben alle auf das messianische, herrliche Königreich gewartet, denn Hesekiel hat in Kapitel 34 und in Kapitel 36 und in Kapitel 37 davon gesprochen, dass ein zweiter David kommen wird. Der Herr wird die zurückführen aus dem babylonischen Reich. Wenn sie Buße tun in Babylonien, wird der Herr sie zurückführen. Und wird sie wieder in ihr Land bringen. Und da wird er ihnen den David erwecken. Und der David wird ein ewiger Fürst sein über Israel. Und der David wird einen neuen Bund schließen, Jeremia 31. Und er wird einen neuen Tempel bauen. Und dieser Tempel wird ein ewiger Tempel sein. Und sie werden ewig in dem Lande wohnen. Es wird ewige Herrlichkeit sein und ewige Schönheit und es wird ewige Fruchtbarkeit sein. Also das Herrlichste, was vom Herrlichsten wurde vorausgesagt und ein ewiger Gottesdienst wird stattfinden in einem vollkommenen Tempel und in einem vollkommenen Land, wo alles vollkommen aufgeteilt ist. Hesekiel 40 bis 48 wird das ganz im Detail beschrieben über die herrliche Zukunft Israels. Und die haben gewartet auf die Zukunft Israels und was war? Einen mickrigen kleinen Tempel haben sie gebaut. Und das war alles. Und da hatten sie noch Mühe, bis sie den endlich fertig gebaut hatten. Weil die Samariter sie daran gehindert haben, den Tempel zu bauen. Und da haben sie aufgehört zum Bauen. Dann kamen Haggai und Zacharia, haben sie ermutigt, wieder zu bauen. Dann haben sie wieder weitergebaut. Und schlussendlich haben sie den Tempel fertiggestellt. Aber die alten Leute, die den Tempel gesehen haben, die haben geweint. Vor Traurigkeit, weil sie gewusst haben, der eigentliche Tempel Salomos, der war viel prächtiger und viel schöner und voller Gold und Silber und alles. Und jetzt steht da dieser mickrige kleine Tempel. Und wann kommt der Messias, der zweite David? Und wann kommt der neue Bund? Und wann kommt das ewige Land? Und wann kommt das ewige Heiligtum? Wann kommt die ewige Herrlichkeit? Nichts kam. In diese Situation hinein wird das Danielbuch geschrieben. Und da erfahren sie jetzt, Daniel erfährt es durch den Traum von Nebukadnezar und das Danielbuch haben dann diese Israeliten gelesen, dann erfahren sie, nach dem Medo-Persischen, nach dem Babylonischen Reich kommt das Medo-Persische. Nach dem Medo-Persischen kommt noch ein Reich, ein kurzes von Alexander, das Griechische. Und dann erfahren sie, nach dem Griechischen kommt noch ein Reich. Und zwar wird das ein geteiltes Reich sein. Und die werden gegenseitig kämpfen. Der König vom Norden und der König vom Süden. Der eine wird stark sein. Zum Teil wird das Reich stark sein. Das war der König des Nordens. Zum Teil wird es schwach sein. Das war der König des Südens. Und sie wollen sich verbinden. Aber wie sich Eisen und Ton nicht verbinden lässt, geschieht keine Verbindung. Das heißt, all das, was wir im Danielbuch hier lesen, in Kapitel 2, hat sich in der damaligen Geschichte ereignet. Hat nichts zu tun mit dem Römischen Reich und schon gar nicht mit der Europäischen Union. Was interessiert denn die Leute, die aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen sind, was interessiert denn die Europäische Union? Wir wollen im Text bleiben. Und der Text selber spricht für sich, Daniel 11. Ja. Aber was kommt dann? Dann kommt ein Stein vom Himmel und zerschlägt das Reich. Wir lesen in Daniel 2, Vers 42, 43, dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, sie werden sich durch Heiraten untereinander vermischen, aber sie werden nicht aneinander haften, so wie sich Eisen mit Ton nicht mischen lässt. Und in den Tagen dieser Könige oder Königreiche, so oder so, in den Tagen dieser Könige oder Königreiche, das hebräische Wort heißt beides hier in diesem Zusammenhang, in den Tagen dieser Königreiche wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Ah, jetzt kommt das Königreich, von dem der Hesekiel gesprochen hat. Jetzt erfahren die Leser, die dieses Daniel-Buch gelesen haben, das ist das Reich des zweiten David. Der Gott des Himmels wird ein ewiges Königreich aufrichten. Und da wusste man, Hesekiel hat schon davon gesprochen, Jeremia hat davon gesprochen, sogar Jesaja hat davon gesprochen. Von dem ewigen Königreich. Also in der Folge nach dem Seleukidischen Königreich, wenn das alles fertig ist, danach kommt das ewige Königreich. Und wie kam es? Nun, wir wissen, wie es kam. Es kam ganz anders als erwartet. Da kam nicht der Messias und hat das Seleukidische Reich zerschlagen und die anderen Völker. Nein, da kam der Messias, aber er kam in Niedrigkeit in Bethlehem. Und er begann ein Königreich mit 11, 12 Leuten. Und er richtete den neuen Bund auf, dort an jenem grünen Donnerstagabend mit den 11 Jüngern versammelt. Und sprach, dieser Bund, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und jeder denkt an Jeremia 31, Vers 31. Ja, das ist der neue Bund, von dem Jeremia gesprochen hat. Was? Das wird jetzt aufgerichtet, der neue Bund? Ja, und wo ist das Königreich? Der Herr sagt, wenn ich wiederkommen will, dann wird das Königreich in Vollendung aufgerichtet werden. In der Zwischenzeit sollt ihr das Brot brechen und in den Kelch trinken und an mich denken. In der Zwischenzeit werde ich gehen, um das Reich vorzubereiten. Das Reich hat zwei Phasen, eine unsichtbare Phase und eine sichtbare vollkommene Phase. Und hier steht nach ganz typischer prophetischer Manier, in den Tagen dieser Königreiche wird der Gott des Himmels sein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird, und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Es wird also ein Königreich sein, das alle menschlichen Königreichen ein Ende setzt. Hier sind es die vier. Die vier, die sind ja alle zusammengeschlagen worden. Das Babylonische wurde durch die Medo-Perser zusammengeschlagen, das Medo-Persische durch die Alexander den Großen zusammengeschlagen, und Alexanders Reich wurde abgelöst durch seine Feldherren, und diejenigen wurden wieder zusammengeschlagen durch die Römer. Aber Gott war es, der dahinter war, er hat das getan. In prophetischer Weise wird hier gesprochen, der Gott des Himmels zerstört alle diese Reiche. Sie wurden alle zerstört. Und das Reich, das der Herr aufrichtet, ist anderer Art. Es geht über einen Stein, es heißt hier Vers 45, wie du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Ein großer Gott lässt den König wissen, was nach diesem geschehen wird, und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung zutreffend. Das Königreich Gottes kommt. Kennen Sie die Darstellung der biblischen Prophetie ist wie eine Schau in die Alpen. Wenn Sie von Zürich aus in die Alpen schauen, ich habe das Foto geschossen von Ephretikon aus, wenn Sie in die Alpen schauen an einem Föhntag, dann sehen Sie die Gebirgskette und Sie meinen, das ist ein Block. Man meint, es ist ein Block. Wenn man hinfährt, sucht man den Block, der existiert nicht. Der existiert gar nicht, sondern das sieht nur so aus von der Ferne, weil die verschiedenen Berggipfel man hat die Perspektive wird verkürzt und man meint, die sind nebeneinander und sind ein Block, aber in Wirklichkeit sind sie ganz viele Berge mit Tälern dazwischen. So ist die Prophetie. Hier schaut er die Reiche, die steht er hintereinander, aber dann sieht er das Gottesreich kommen. Und das Gottesreich sieht er als direkt im Anschluss an das vierte, an das Seleukidische Reich einfach angeschlossen. Aber das Gottesreich kam ganz anders. Aber das ist die prophetische Perspektive. Die Zeitperspektive wird nicht gegeben. Das heißt, die Zeit wird wie zusammen geschrumpft gezeigt. Wir wissen heute, die wir heute viel später leben, dass hier noch viel Zeit dazwischen ist und dass diese Aufrichtung des göttlichen Königreiches eine Zeit dauert, ja, dass hier eine Zeitdauer ist und nicht sofort alles in einen Punkt kam. Was lernen wir aus dieser Prophetie aus Daniel? Eine Folge von vier Weltreichen wird ihm gezeigt. Das heißt nicht, dass die ganze Welt aus vier Weltreichen besteht. Nein, die damaligen Reiche, die kamen, dabei kamen vier hintereinander, bis der Herr Jesus kam. Nicht ein kontinuierliches Reich bis zum Ende, sondern eine Folge. Kein politisches System ist stabil. Diese Reiche sind groß und majestätisch und außergewöhnlich und die Herrscher sind intelligent, aber nicht stabil. Sie zerbrechen sehr schnell. So ist es heute auch übrigens. Das können wir auch auf heute übertragen. Die Weltreiche nehmen an Qualität ab. Von Gold wird Silber, von Silber wird Bronze, von Bronze wird Eisen. Das wird wertloser und härter. Sittlich nehmen sie ab an Qualität. Viertens, keine Herrschaft währt länger als Gottes will. Gott ist es, der die Dauer dieser Reiche bestimmt. Und das ist die Lektion, die Nebukadnezar lernen muss. Es gibt ein nach dir. Es gibt ein Reich nach dir. Es wird nicht ewig dauern. Da haben sie gesagt, oh König, lebe ewiglich, oh König, lebe ewiglich. Ja, von wegen ewiglich. Ist nur Schmeichelei. Das Gottesreich ist nicht aus kommt nicht aus politischen Reichen heraus, sondern es kommt von außen. Der Stein kommt von außen und zerschlug die anderen. Gott handelt also hier von außen, wenn er sein Reich aufrichtet. Praktische Schlussfolgerungen für uns. Daniel hört genau auf Gottes Wort. Gott hat ihm das Wort geoffenbart. Hat ihm die Wahrheit geoffenbart. Daniel sagt genau die Wahrheit, die Gott ihm geoffenbart hat. Und weil er das tut, ist er stabil. Er bleibt. Nebukadnezar geht. Daniel bleibt. Das war tatsächlich so. Nebukadnezar starb, Daniel blieb. Belsatzer kam, Belsatzer starb, Daniel blieb. Er blieb am Hof des Königs. Sogar als die Medo-Perser kamen, war Daniel immer noch da. Am Hof des Königs, wurde das sogar am medopersischen Hof eine ganz wichtige Person. Nicht in politischen Systemen ist die Sicherheit. Das Gottesvolk soll für die Politiker beten, für ruhige Zeiten, dass das Evangelium vorankommt. Wenn das Evangelium vorankommt, kommt das Gottesreich voran. Letztlich ist nur der Stein, Jesus Christus, stabil. Dieser eine Stein. Er hat gesagt, und das möchte ich jetzt noch hier lesen. In Matthäus 21 sagte der Herr Jesus, Matthäus 21, Vers 5 und, Entschuldigung, Vers 42, Jesus sagte, habt ihr nicht gelesen in den Schriften, der Stein, den die Bauenden verworfen haben, dieser wurde zum Haupt der Ecke, zum Hauptstein der Ecke, vom Herrn wurde er dieses und es ist wunderbar in unseren Augen. Deswegen sage ich euch, das Königreich Gottes wird von euch genommen werden und es wird einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringen wird. Und der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Aber auf wen er fällt, den wird er zermalmen. Haben wir hier es? Das ist Daniel 2. Der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert. Aber auf wen er fällt, den wird er zermalmen. Er wird als Richter kommen und richten und zermalmen. Dieser Stein, von dem heißt es, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. 2. Petrusbrief ist die Rede von einem Stein. Petrus war, hieß ja auch Stein, aber der Herr Jesus wird hier dargestellt als Stein. Der Stein, der von den Bauleuten verworfen ist. Und da heißt es, wer an ihn glaubt, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 6 bis 8, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das heißt, er wird keine falschen Hoffnungen gehabt haben. Wer an ihn glaubt, der wird in seinen Hoffnungen nicht enttäuscht werden. Und wer an ihn glaubt, der muss nicht Eile haben. Jesaja 28, Vers 16 ist ebenfalls von diesem Stein die Rede. Jesaja 28, Vers 16. Siehe, ich lege in Zion einen Stein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht fliehen oder eilen müssen. Der braucht nicht davonlaufen. Der ist stabil. Deshalb sollen wir zu ihm hinkommen, zu dem Stein. 1. Petrus 2, Vers 4. Ich lese das vor. Deshalb lasset uns, wollen wir uns von ihm aufbauen lassen. 1. Petrus 2, Vers 4. Zu ihm hinkommend, zu einem lebenden Stein, von Menschen abgelehnt und verworfen, aber bei Gott auserwählt, kostbar. Auch ihr selbst lasset euch bauen als lebende Steine, ein geistliches Haus, eine heilige Priesterschaft, um darzubringen geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Deswegen steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen erwählten kostbaren, und der, der an ihn glaubt, wird keineswegs zu Schanden werden. Euch also, den Glaubenden, ist ja die Kostbarkeit. Dieser Stein, wenn wir zu ihm kommen, dann sind wir stabil. Matthäus 21 habe ich schon zitiert. Der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden, und aber auf wen er fällt, den wird er zermalmen. Jetzt habe ich ganz vergessen, dass wir ein Lied singen wollten. Aber können wir doch eins singen, und ich mache noch 10 Minuten? Ja? Singen wir noch ein Lied und könnt ihr dann dazu aufstehen, denke ich. Jetzt möchte ich noch kurz zum Parallelkapitel gehen. Wir werden nicht alles machen, aber ein bisschen so eine Startposition für morgen. In Daniel Kapitel 7 ist das Parallelkapitel, das heißt, dort hat Daniel einen Traum bekommen, ein Traumgesicht, und in diesem Traumgesicht sieht er 4 Tiere aus dem Völkermeer aufsteigen. Das erste Tier war ein Löwe mit Flügeln, das zweite Tier war ein Bär, das dritte Tier war ein Panther mit 4 Köpfen und 4 Flügeln, und das vierte Tier war ein undefinierbares Etwas, das hier ausschaut wie ein Elch, aber keiner sein soll. Ein undefinierbares, schreckliches Tier mit 10 Hörnern. Und wir lesen jetzt nicht die Details, denn ich denke, die meisten von Ihnen kennen dieses Traumgesicht. Aber es wird dem Daniel erklärt, dass diese 4 Tiere, die aus dem Völkermeer aufsteigen, 4 Reiche sind. Und diese 4 Reiche entsprechen exakt den Reichen von Daniel Kapitel 2. Das erste, der Löwe, ist das babylonische Königreich, das neubabylonische Weltreich. Das zweite, der Bär, das medopersische Weltreich. Und das dritte, mit den 4 Köpfen, und dieser Panther mit den 4 Köpfen und mit den 4 Flügeln. Das bedeutet, es muss ein Reich sein, das sich nach allen 4 Himmelsrichtungen ausbreitete. Der Panther schaut nach Osten und nach Norden und nach Süden und nach Westen mit jedem Kopf. Also er hat 4 Köpfe, immer mit einem Kopf in eine Himmelsrichtung. Und er hat Flügel, weil er fliegen kann. Er ist so schnell. Das ist das Reich Alexanders. Alexander flog über die Welt mit seinen Heeren und hat in kürzester Zeit ein Riesenreich im Osten und im Norden und im Westen und im Süden erreicht. Das ist Alexander der Große. Ja. Das ist hier dieser 4-köpfige Panther. Manche haben gemeint, der 4-köpfige Panther hat deshalb 4 Köpfe, weil das Reich später in 4 Teile geteilt wurde. Aber das ist hier nicht, das wird nicht, der Engel legt das nicht so aus. Die Köpfe sind nicht Könige. Die Köpfe in den Daniel-Tieren sind einfach, die gehören zum Weltreich. Ja, das heißt, der König wird Der Kopf ist nicht der König. Ja? Die Hörner sind Könige. Bei Daniel sind immer die Hörner Könige. In Offenbarung ist das anders. Aber hier, in der Daniel-Vision, also dürfen wir uns da nicht in die Irre führen lassen. Also das dritte ist das makedonische Reich, der vierköpfige Panther. Und das vierte ist das Seleukidenreich, 301 bis 63 vor Christus. Und da möchte ich gerne mit uns etwas lesen. Also das ist jetzt, damit Sie in der Nacht was haben zum Nachdenken, morgen werden wir darüber weiter dann lesen, aber ich möchte das gerne schon ein bisschen anreißen. Also in Kapitel 7, Vers 8, während ich auf die Hörner achtete, siehe, da stieg ein Vers 7 lesen. Nach diesem schaute ich in Gesichten der Nacht und siehe ein viertes Tier, fruchtbar und schreckenerregend und außergewöhnlich stark, und es hatte große eiserne Zähne und es fraß und zermalmte und den Rest zertrat es mit seinen Füßen, und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm waren, und es hatte 10 Hörner. Während ich auf die Hörner achtete, das sind also Könige jetzt, während ich auf die Hörner achtete, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen ihnen empor, und 3 von den ersten Hörnern wurden vor ihm ausgerissen, und siehe, an diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der große Worte redete, und ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden, und einer, der alt war, an Tagen sich setzte, und sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron Feuerflammen, dessen Rede ein loderndes Feuer, ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. 1000 mal 1000 dienten ihm, um 10.000 mal 10.000 standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden geöffnet. Und dann schaute ich wegen der Stimme der großen Worte, die das Horn redete. Ich schaute, bis das Tier getötet, nicht das Horn, das Tier, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört wurde. Das Horn war einer der Könige, das Tier war das gesamte Seleukidische Reich. Und sein Leib zerstört und dem Brand des Feuers übergeben wurde, und den übrigen Tieren wurde ihre Herrschaft weggenommen und Lebensdauer wurde ihnen gegeben, bis auf Zeit und Stunde. Hier ist also dieses eigenartige vierte Reich, wo ein kleines Horn immer größer und größer wird, und dieses kleine Horn, das ist das Besondere in der ganzen Prophetie in Daniel 7. Wir lesen noch ein bisschen weiter, in Vers 18, Vers 17, diese großen Tiere, es sind 4, das bedeutet 4 Könige, das heißt Königreiche, die Könige sind hier Königreiche im Danielbuch, sind die Tiere Königreiche, das Wort kann beides heißen hier, 4 Könige, Königreiche werden sich von der Erde her erheben, aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und sie werden das Reich besitzen bis in Ewigkeit, ja, bis in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Hier ist plötzlich die Rede von einem Reich, einem ewigen Reich, das die Gläubigen bekommen. Das war genau das, was die Israeliten erwartet haben. Wenn sie zurückkehren aus der Gefangenschaft, dann wird das kommen, wovon Hesekiel und Jesaja und Jeremia geweissagt haben, von diesem ewigen Königreich. Daraufhin wollte ich genaueres wissen über das vierte Tier, das von allen anderen verschieden war und außergewöhnlich schreckenerregend, dessen Zähne aus Eisen und dessen Klauen aus Bronze waren, das fraß und zermalmte und den Rest mit seinen Füßen zertrat, und über die 10 Hörner auf seinem Kopf und über das andere Horn, das emporstieg, und von den 3 anderen Hörnern, von dem 3 Hörner ausfielen, und das Horn hatte Augen und einen Mund, der große Worte redete, und sein Aussehen war größer als das seiner Gefährten. Ich muss hier kurz Pause machen. Wir haben hier die Rede, hier ist die Rede, dass von dem vierten Reich, dem Seleukidischen Reich, steigt ein Horn auf. Und dieses eine Horn wird zum großen Problem für die Heiligen, für das heilige Volk, das ist das Volk Israel. In der Geschichte wissen wir, wer dieses Horn war. Antiochus der Vierte, Epiphanes, er regierte 175 bis 164 vor Christus. Von ihm wird im Kapitel 8 dann noch ganz deutlich die Rede sein und in Kapitel 11 noch einmal und Kapitel 12. Aber jetzt schauen wir uns diese 10 Hörner an. Die 10 Hörner sind 10 Könige. Antigonus war der erste, der hier regierte in dem Seleukidischen Reich. Der wurde aber dann getötet, 312. Und dann kam Seleukus der Erste, der das syrische Reich hier regierte, 312 bis 280. Dann kam Antiochus der Erste, dann kam Antiochus der Zweite, dann kam Seleukus der Zweite, dann kam Seleukus der Dritte, dann kam Antiochus der Dritte, dann kam Seleukus der Vierte. Das war der Bruder jenes Antiochus Epiphanes. Den hat Antiochus ermorden lassen, Antiochus Epiphanes, weil er ließ ihn ermorden. Dann war ein der Neffe, Demetrius wäre dann der Nächste gewesen, der den Thron bekäme. Der Neffe Demetrius, den hat er nach Rom geschickt im Jahr 175 nach Christus und hat ihn verbannt. Dann war aber der nächste Thronanwärter, wäre der kleine fünfjährige Antiochus gewesen. Und dann hat der, und Antiochus der Epiphanes war der Onkel von ihm. Und da hat der Onkel gesagt, weißt du was, du kleiner Antiochus, wenn du der König wirst, ich bin dein Vormund und solange du noch klein bist, werde ich an deiner Stelle als König regieren. Und so hat er den kleinen Antiochus ausgeschaltet und hat an seiner Stelle regiert und fünf Jahre später hat ihn ermorden lassen. Auf diese Weise hat er drei Thronanwärter auf die Seite geschoben, damit er selber den Thron bekommt. Er war der Achte. Also sieben Könige, also zehn Könige insgesamt. Drei hat er ausgerottet, weggetan, auf die Seite beseitigt, damit er die Königsherrschaft bekommt. Also hier ist die Rede von diesem kleinen Horn, das ist dieser Antiochus Epiphanes. Die drei, die er demütigte, waren der Demetrius, Seleukus der Vierte und der Neffe Antiochus, Klein Antiochus. Das sind die zehn Könige von Kapitel 7. Und was hat dann dieser Antiochus getan? Wir brauchen nur weiterlesen. Antiochus hat Worte geredet gegen den Höchsten. Er wird Worte reden gegen den Höchsten, gegen Gott. Und er wird die Heiligen des Höchsten aufreiben. Die Geschichte berichtet, das war so. Antiochus war, als er König war von diesem riesigen Reich, Israel war ein Teil seines Reiches. Und er kommt mit seinen Soldaten nach Israel und will in Israel die griechische Religion einführen. Und um das zu tun, hat er das Gesetz, das heilige Gesetz Mose, abgeschafft und hat die Heiligen, die treuen Israeliten, auf schlimmste Weise verfolgt, hat 80.000 Menschen in Jerusalem getötet, hat die Mauern niedergerissen, die Stadt halb zerstört und hat den Tempel verdorben, also den Tempel entweiht und umfunktioniert in einen Götzentempel, hat die Statue des Zeus-Gottes, des griechischen Zeus-Gottes, aufgestellt auf dem Brandopferaltar und der griechische Zeus-Gott hatte die Gesichtszüge des Antiochus. Damit hat er sich selbst zum Gott gemacht. Aber er hat ja hat gleichzeitig die Zeus-Religion, die griechische Religion eingeführt und hat die Beschneidung verboten, hat die Bibeln verboten, niemand durfte eine Bibel besitzen, hat alle, die sich gegen ihn gestellt haben, ermorden lassen, töten lassen. Es war eine furchtbare Zeit in Israel und das ganze Schreckensregime dauerte 3,5 Jahre. Eigentlich 7 Jahre, also begann er zuerst den Hohenpriester umgebracht, im Jahre 171 vor Christus. Onias der Dritte hat er umgebracht, auf die Seite getan, hat einen eigenen eingesetzt und hat er dann ersetzt durch einen Ungläubigen. Also die Israeliten hatten keinen Hohenpriester mehr und dann hat er das tägliche Schlachtopfer verboten. Er hat verboten, dass geopfert werden darf und hat den Tempel also verdorben. Das war Antiochus. Das ist dieses kleine Horn. Jetzt so lasse ich Sie jetzt nach Hause gehen. Sie dürfen weiterlesen. Wir werden morgen Kapitel 7 ein bisschen noch betrachten und Kapitel 9, morgen Kapitel 9, die letzten vier Verse, 9 Vers 24, 25, 26 und 27, wenn Sie sich schon vorbereiten möchten, morgen, ist ein wichtiges Thema, was ich habe diese Texte bewusst genommen, weil diese Texte irgendwie was zu tun haben mit dem Thema Zukunft. Und darüber werden wir morgen dann im Näheren uns unterhalten und lesen und beten. Unterhalten werden wir uns nicht, aber wir werden lesen und werden beten, dass der Herr uns hilft. Stehen wir vielleicht noch auf zum Gebet und wer von uns betet.